Ich stehe in der Küche und habe schlechte Laune. Ich hatte einen großen Zettel auf die Spüle geklebt, bitte das Geschirr direkt in die Spülmaschine räumen, aber irgendein Spaßvogel hat sein ganzes Geschirr darauf gestellt, sodass man den Zettel nicht mehr sehen kann. Und als ich den Mülleimer öffne, fällt mir ein Teil des Inhalts auf die Füße, so voll ist er. Leise und wütend vor mich hinmurmelnd sammle ich alles wieder ein. Was tust du da, fragt meine Tochter und steckt ihren Kopf um die Ecke. Führst du Selbstgespräche? Das ist echt cringe. Was ist dein Problem? Mein Problem ist, dass ich erwarte, dass jemand sieht, was ich sehe und mir hilft. Du könntest auch mal die Spülmaschine ausräumen oder den Müll rausbringen, entgegne ich. Warum sagst du das nicht? Fragt sie erstaunt. Woher soll ich das denn wissen? Und was jetzt, Spülmaschine oder Müll? Was erwartest du so von anderen Menschen? Kommunizierst du das offen? Oder hast du längst aufgegeben und führst leise wütende Selbstgespräche in deiner Küche? Und was erwartest du so von Gott? Sagst du ihm, was du heute brauchst? Und sprichst du mit ihm über deine Herzenswünsche für dein Leben? Aber was ist, wenn deine Erwartungen an Gott nicht erfüllt werden? Wenn die Verheißungen, von denen du dachtest, dass sie über dein Leben gelegt wurden, nicht eintreten? Was ist, wenn plötzlich alle Lichter ausgehen und das Leben, wie du es kanntest, zerbricht? Was ist, wenn du nicht das Wunder bekommst, für das du so verzweifelt gebetet hast, sondern im Gegenteil alle deine Albträume wahr werden und das Schlimmste, was du dir vorstellen kannst, Wirklichkeit wird? Was ist, wenn du nicht mehr atmen kannst und das Gefühl hast, in einem kleinen Boot mitten auf einem dunklen, stürmischen Meer zu sein, einem Boot, das gerade versinkt? Und du wünschst dir so verzweifelt, dass Jesus, der doch hoffentlich mit dir in diesem Boot ist, endlich aufwacht und alles in Ordnung bringt. Aber es wird nur noch dunkler und noch stürmischer. Und alle deine Gebete beantwortet Gott mit Schweigen. Wie gehst du damit um? Was erwartest du dann von Gott, wenn du darauf vertraut hast, dass er ein Gott ist, der dich sieht und dir gibt, was du brauchst, aber du verlierst gerade alles, was dir kostbar war? Geliebte Menschen, deine Gesundheit, deine Ehe, deinen Arbeitsplatz und jeder einzelne Tag besteht nur noch aus Schmerz und Kampf. Wie findest du mitten im Sturm und in der Dunkelheit einen Halt, wenn Gott nicht eingreift? Heute geht es um zwei Geschichten von Menschen aus der Bibel, die sich gerade mitten im Sturm ihres Lebens befinden und große Erwartungen an Gott haben. Aber Gott reagiert erst einmal nicht, und ich finde es ganz interessant, wie sie damit umgehen, weil ich glaube, dass wir uns auch oft so verhalten, also ich zumindest. Die erste Geschichte steht im Alten Testament, in 1. Mose 12 bis 21. Es ist die Geschichte von Abraham und Sarah. Abraham hat von Gott bereits dreimal die Verheißung erhalten, dass er zu einem großen Volk werden wird. So zahlreich wie der Staub auf der Erde und so zahlreich wie die Sterne am Himmel. Abraham glaubt Gott, aber er und seine Frau Sarah werden immer älter. Und irgendwann denkt Sarah, so wird das nie was. Deshalb nimmt sie die Sache selbst in die Hand. Damit sich Abrahams Erwartung an Gott erfüllt und der Sturm ihres Lebens, dieser Schmerz über ihre Kinderlosigkeit, endlich ein Ende hat. Sie nimmt ihre Sklavin Hagar und gibt sie ihrem Mann Abraham als Nebenfrau. Leider entsteht durch die Schwangerschaft von Hagar noch mehr Schmerz für alle Beteiligten. Es ist so schwierig, aus der Abhängigkeit von Gott zu leben, auf sein Timing zu warten, sich einzugestehen, dass ich bei manchen Themen in meinem Leben einfach nicht die Kontrolle habe, dass ich mit meiner Kraft und mit meinem Wissen nicht weiterkomme. Trotzdem erwarten wir sehr viel von uns und fast gar nichts von Gott. Wir machen unseren Kram lieber alleine, weil wir dann denken, dass er dann auch richtig gemacht wird. Dabei stecken wir uns so enge Grenzen und verursachen oft noch viel mehr Schmerz, so wie in der Geschichte von Hagar. Viele Jahre nach dieser Geschichte besucht Gott Abraham, der ihn und seine Begleiter vor seinem Zelt bewirtet und kündigt ihm an, dass Sarah in einem Jahr einen eigenen Sohn haben wird. Sarah, die im Zelt hinter dem Eingang steht und lauscht, lacht leise darüber. Stehst du manchmal auch in deinem Zelt und kicherst ungläubig vor dich hin? Schon allein bei dem Gedanken daran, dass dein Leben irgendwann wieder entspannt und normal sein wird und du aus diesem Sturm herauskommst, in dem du gerade bist. Und wie sehr kicherst du erst bei der Vorstellung daran, dass eine Schuld, die du schon so lange mit dir herumträgst, eine Last, mit der du schon seit Jahren ringst, von deinen Schultern genommen wird. Oder bei der Vorstellung daran, dass eine Krankheit, die dich schon dein ganzes Leben begleitet, ein chronischer Schmerz, von dem du dachtest, dass er bis an dein Lebensende bleiben wird, plötzlich geheilt wird. Oder darüber, dass du eine Aufgabe bekommst, die in dein Herz gelegt wurde, von der du aber immer noch denkst, dass sie viel zu schwer für dich ist. Oder darüber, dass dein Kind zum Glauben findet. Was ist mit unserem Traumjob, unserem Traumprinzen oder unserer Traumprinzessin? Trauen wir Gott überhaupt irgendetwas zu? Gott fragt Abraham, warum lacht Sarah? Sollte dem Herrn etwas unmöglich sein? Ein Jahr später hat Sarah einen eigenen Sohn, den kleinen Isaak. Gott hat ihr ungläubiges Kichern in ein echtes Lachen verwandelt. Die zweite Geschichte steht im Neuen Testament, unter anderem in Matthäus 8. Jesus befindet sich mit seinen Jüngern am See Genezareth. Dort spricht er zu vielen Menschen und heilt viele Kranke. Am Abend sagt er zu den Jüngern, lasst uns über den See hinüberfahren. Sie steigen zusammen in ein Boot und Jesus, der nach dem langen Tag müde ist, schläft ein. Wahrscheinlich waren die Jünger auch erschöpft, aber vor allem waren sie nach diesem Tag voller Wunder und Heilungen schwer begeistert von Jesus und voller gespannter Erwartung, was sie am anderen Ufer mit ihm noch erleben werden. Aber dann zieht ein gewaltiger Sturm herauf und die Wellen sind so stark, dass das Boot voll mit Wasser läuft. Auch wenn die Geschichte nicht ins Detail geht, bin ich mir sicher, dass sie als gestandene Fischer Jesus nicht wegen ein bisschen Sturm und ein paar Wellen wecken wollen. So wie Sarah nehmen sie die Dinge erst einmal selbst in die Hand und setzen ihre Kraft und ihre Erfahrung ein, um das Boot unter Kontrolle zu bringen. Denn das ist schließlich nicht das erste Boot, das sie steuern und der erste Sturm, den sie erleben. Aber so sehr sie auch kämpfen, sie schaffen es nicht. Als sie Jesus dann wecken, sind sie weit entfernt von einem ungläubigen Kichern, sondern eher voller Entsetzen vor diesem Sturm, dem sie mitten in der Nacht machtlos gegenüberstehen. Wir gehen unter, kümmert dich das denn nicht, rufen sie. Ihre Worte sind vorwurfsvoll, voller Verunsicherung und Zorn über das Verhalten ihres Meisters, der den ganzen Tag so vielen Menschen geholfen hat, aber seine Jünger dann mitten im Sturm in ihrer Ohnmacht alleine lässt. Und sie enthalten die unausgesprochene Frage, sind wir dir egal? Ich frage mich, wie oft wir ähnlich wie die Jünger reagieren, wenn wir in einem Sturm sind, dem wir machtlos gegenüberstehen. Wie oft wir dann vergessen, was wir mit Gott erlebt haben. Und wie sich unsere freudige Erwartung an einen Gott, der uns sieht und uns gibt, was wir brauchen, ins Gegenteil verändert, in Entmutigung und Verunsicherung. Im Gegensatz zu Sarah erwarten die Jünger von Gott das Unmögliche, aber sie erwarten auch, dass er in dem Moment eingreift, den sie für den richtigen Moment halten. Als er das nicht tut, verwandelt sich ihre Erwartung in Entmutigung und Verzweiflung. Ihre Erwartung in einen Gott, der Wunder tun kann, ist schon da. Aber ihr Glaube daran, dass Gott alles unter Kontrolle hat, ist es leider nicht. Deshalb nochmal die Frage, was erwartest du von Gott? Wie weit geht dein Vertrauen, wenn du mitten im schlimmsten Sturm deines Lebens bist und er nicht eingreift? Kicherst du ungläubig bei der Vorstellung daran, dass dieser Sturm deines Lebens überhaupt jemals von Gott gestillt werden kann? Oder bist du wütend auf ihn, weil er anscheinend schläft, während du um dein Leben kämpfst? Wie finden wir einen Halt und Ruhe Wenn wir zutiefst verunsichert darüber sind, dass Gott uns in unserem Sturm und in unseren Kämpfen alleine lässt und dem Ganzen kein Ende bereitet. Unsere Erwartungen an Gott stimmen ja anscheinend nicht mit dem überein, wie wir sein Handeln in unserem Leben erleben. Was dürfen wir denn dann von ihm erwarten? Als meine Tochter Lina 2 Jahre alt war, habe ich von ihr erwartet, dass sie nach dem Essen ihren Teller abräumt und in die Küche trägt. Und sie war so stolz darauf, dass sie das restliche Geschirr auch noch mitgenommen hat. Ein kleiner, tapsender Geschirrberg. Ich hätte in dem Alter nicht von ihr erwarten können, dass sie ein 3-Gänge-Menü für uns kocht. Und wie konnte ich nur so blöd sein, von jemandem in der Pubertät zu erwarten, dass Spülmaschine und Mülleimer gesehen werden? In allen unseren Kämpfen, in unseren Nächten, in unseren Stürmen und unbeantworteten Gebeten müssen wir mit unserer Erwartung dabei ansetzen, wer Gott ist und wie er ist. Gott ist vor allem der Schöpfer des Universums und ich liebe es, mir von seiner Schöpfung erzählen zu lassen, wie er ist. Er ist der Schöpfer des überwältigenden Sternenhimmels, der sich in der Nacht über uns ausbreitet, der Schöpfer der Sonnensysteme und der Galaxien. Und ich liebe es zu sehen, wie sich das Muster der großen Spiralnebel auf den kleinen Schneckenhäusern wiederholt. Alles ist miteinander verknüpft und aufeinander abgestimmt. Jedes Lebewesen auf dieser Erde, egal ob ein Oktopus, ein Adler, ein Blauwal oder eine Fledermaus, können uns, wenn wir uns näher damit beschäftigen, zum Staunen bringen. Da ist so viel Schönheit und gleichzeitig so viel durchdacht. Und es wurde so viel verborgenes Wissen in die Tiere gelegt. Wissen, wie man Netze spinnt und Nester baut. Und wann sie wohin fliegen müssen, als hätten sie geheime Landkarten und Baupläne in ihrem Kopf. Der Schöpfer der Galaxien ist auch der Schöpfer der Schmetterlinge. Weltweit gibt es 160.000 bis 180.000 in allen Farben. Eine unglaubliche Vielfalt. Gott liebt es nicht nur bei den Schmetterlingen, sondern in seiner ganzen Schöpfung, verschwenderisch und großzügig zu sein. Diese ganz besondere Welt der Insekten steckt überhaupt voller Ideenreichtum und erzählt uns davon, wie Gott ist, voller Kreativität und Humor, aber auch voller Fürsorge und Liebe für die kleinsten Geschöpfe dieser Welt. Ich möchte euch heute noch ein bisschen mehr mit in den Mikrokosmos dieser Welt nehmen, in die unsichtbaren Welten unter der Erdoberfläche, in die Welt der Springschwänze, von denen es 8000 Arten weltweit gibt, 500 allein davon in Deutschland. Es gibt sie in jedem Ökosystem, im Wald, in der Tundra, auf Wiesen, in Sümpfen und sogar auf Gletschern. Auf jedem Quadratmeter eines Ökosystems leben Tausende von ihnen. Ohne sie wäre zum Beispiel der Wald von Schimmel und mikroskopisch kleinen Pilzen übersät, was den Pflanzen sehr schaden würde. Sie fressen Pilz, Myzelien, Bakterien und Algen aus dem sich zersetzenden organischen Abfall und bewahren damit zusammen mit den anderen Lebewesen das Gleichgewicht ihres Ökosystems. Obwohl sie so winzig nur 2 bis 4 Millimeter sind und so unglaublich zahlreich sind, hat Gott sich mit ihnen so viel Mühe gegeben und sie nicht nur sehr niedlich und witzig erschaffen und in ganz vielen Farben und Formen, sondern er hat sie auch ausgestattet wie ein James-Bond-Auto. Ihre riesigen schwarzen Komplexaugen verhelfen ihnen zu einem Rundumblick. Sie können ein Frostschutzmittel produzieren, das einigen von ihnen, also denen, die auf den Gletschern leben, ein Überleben garantiert bei bis zu minus 20 Grad Kälte. Sie haben Borstenhaare, von denen ein Teil eine reizende Flüssigkeit absondert, Und der andere Teil, die Becherhaare, die sie haben, jede kleinste Luftbewegung wahrnimmt. Das ist so eine Art Warnsystem für den kleinen Springschwanz. Sie haben eine Sprunggabel, die sie in Gefahr an ihrem Po ausfahren können und sich damit wie aus einem Schleudersitz wegschleudern können. Und sie haben ein ganz besonderes Organ, ein Kolophor, das sich an der Bauchseite befindet. Das sind zwei dehnbare, durchsichtige Schläuche mit einer durchlässigen Membran, die auch bei Bedarf ausgefahren werden können und mit denen der kleine Springschwanz wie mit einem Staubsauger Nahrung und Flüssigkeiten aus dem Waldboden aufnehmen kann. Er kann sich auch damit säubern, sich wie mit einem Gartenschlauch von Bakterien und organischem Abfall reinigen. Als ich die Springschwänze in einer Dokumentation das allererste Mal gesehen habe, fand ich sie unglaublich niedlich und musste darüber lächeln. Dann habe ich darüber gestaunt, wie unglaublich ihre kleinen Körper ausgestattet sind. Winzige Tiere, die maximal ein Jahr leben und zu Tausenden durch unseren Waldboden wuseln. Und Gott hat sich so viel Mühe mit ihnen gegeben. Wer ist Gott und wie ist er für dich, wenn du so etwas hörst und siehst? Jesus hat das in einem wunderbaren Text zusammengefasst. Er steht in Matthäus 6, ab Vers 26. Schaut die Vögel an. Sie müssen weder sehen noch ernten, noch Vorräte ansammeln. Denn euer himmlischer Vater sorgt für sie. Und ihr seid ihm doch viel wichtiger als sie. Und warum sorgt ihr euch um eure Kleider? Schaut die Lilien an und wie sie wachsen. Sie arbeiten nicht und nähen sich keine Kleider. Trotzdem war selbst König Salomo in seiner ganzen Pracht nicht so herrlich gekleidet wie sie. Wenn Gott sich so wunderbar um die Blumen kümmert, die heute aufblühen und schon morgen wieder verwelkt sind, wie viel mehr kümmert er sich dann um euch? Euer Glaube ist so klein. Das ist so ein bekannter Text und wir lesen so schnell darüber und es bleibt nur ein schwaches Sorge dich nicht bei uns hängen. Aber dieser Text sagt so viel mehr. Was bedeutet es denn, wenn Gott für die Vögel sorgt, dass sie an jedem Tag einen Regenwurm und ein paar Raupen finden? Wir haben eben bei den Springschwänzen, die so winzig klein sind, dass wir ihre Existenz nicht mal wahrnehmen, gehört, wie viel Mühe sich Gott mit ihrer Ausrüstung gegeben hat, damit sie sich ernähren und sich säubern und überhaupt überleben können. Wenn du an die Vögel denkst, die du so siehst, hast du dich mal gefragt, wie der Aufbau einer Feder ist, wie es möglich ist, dass sie fliegen können, dass sie leicht genug sind und trotzdem warm gehalten werden und sich nicht voll Wasser saugen, wenn es regnet? Und warum sie nachts im Schlaf nicht von den Zweigen kippen? Und woher sie wissen, wie man ein Nest baut und wann und wohin sie fliegen müssen, wenn es Winter wird? So sorgt Gott für die Vögel. Und ich habe noch nicht mal alle Fragen gestellt. Zum Beispiel die, wie so ein Ei mit einer harten Schale entstehen kann, indem innen geschützt und gut ernährt ein kleines hilfloses Vogelbaby heranwächst. Und was ist mit den Blumen? Wusstest du, dass die Blumen in Wirklichkeit noch viel prächtiger und bunter sind als das, was wir von ihnen sehen können? Das Thema Fluoreszenz wird gerade in der Forschung noch erforscht. Aber fast alle Blumen haben fluoreszierende Farben, um bestimmte Insekten anzulocken. Bei manchen Blumen sieht der Weg in das Innere so aus wie die Landebahn an einem Flughafen. Und Lilienpollen leuchten ganz wunderbar neongrün. Solche Kleider hat Gott den Blumen gegeben. Gott weiß, was nötig ist, damit Springschwänze, Vögel und Blumen ihre Kämpfe in dem Leben auf dieser Erde hier bestehen können. Er kennt ihre Bedürfnisse nach Schutz, nach Nahrung und nach Wasser und nach Ruhe. Deshalb kippen die Vögel ja auch nachts nicht von den Zweigen. Bedeutet das nicht, dass Gott auch deine Bedürfnisse kennt? Dass er weiß, was du wirklich brauchst? Dass er alles weiß, woran du denkst und worüber du weinst? deine Sehnsüchte und die tiefsten Tiefen deiner Seele und was zu welcher Zeit in deinem Leben nötig ist, damit du deine Kämpfe bestehen kannst. Es gibt noch eine dritte Geschichte. Eine Geschichte in der Geschichte. Sie steht in der Geschichte von der Stillung des Sturmes und es ist die Geschichte von Jesus. Jesus schläft mitten im Sturm. Das kann er. Denn Gott hat alles unter Kontrolle. Der Schöpfer des Universums, der Galaxien und Springschwänze, der Vögel und Blumen hat alles unter Kontrolle. Dieser Schöpfer, sein Vater, hat alles unter Kontrolle. Kannst du dich daran erinnern, wie es war, als du ein Kind warst und in deinem Bett lagst und ein Gewittersturm brauste um das Haus? Hast du dich sicher und geborgen gefühlt, einfach nur, weil du wusstest, dass deine Eltern da sind? Jesus hat das richtige Vaterbild in seinem Kopf. Er weiß, wie Gott als Vater ist. Ein Vater, bei dem man sich fallen lassen kann und sich sicher fühlt, weil er nur das Beste für dich will, der sich aufopfernd und voller Liebe darum kümmert, dass du wachsen kannst und stärker wirst, aber auch, dass es dir gut geht. Ein Vater, der dich voller Sehnsucht und einem strahlenden Lächeln ansieht. Ein Vater, der dich so sehr liebt und in dessen Gegenwart du keine Angst mehr haben musst. Als ich 12 Jahre alt war, war ich einmal sehr krank. Ich hatte eine eitrige Mandelentzündung mit hohem Fieber. Und am späten Abend, nach einer Stunde Schlaf, wachte ich auf und hatte das Gefühl, keine Luft mehr zu bekommen, weil mein Hals so zugeschwollen war. In der Dunkelheit des Schlafzimmers bekam ich zuerst Angst und dann Panik. Ich machte mich auf meinen zittrigen und schwankenden Weg die vielen Treppenstufen herunter nach unten, wo meine Eltern waren. Aber ich hatte das Gefühl, dass durch die Angst mein Hals noch mehr zugeschwollen ist. Aber am Fuß der Treppe stand mein Vater und wartete auf mich, als hätte er gewusst, dass ich komme, und fing mich in seinen Armen auf. Von den nächsten Stunden weiß ich nur noch, dass er mich in seinen Armen im Laufschritt zum Auto getragen hat und dass wir in einer irrsinnigen Geschwindigkeit durch die nächtlich leeren Straßen im Krankenhaus gesaust sind und dass ich irgendwann in einem Bett mit Tropf lag. Ganz egal, was nach dem Weg die Treppe herunter noch passierte, meine Angst war weg. Ab dem Moment in seinen Armen habe ich mich sicher gefühlt. Ein Vater, in dessen Armen man sich sicher fühlt. Mit diesem Vaterbild von Gott ist Jesus mit seinen Jüngern in das Boot gestiegen, obwohl er wusste, dass ein Sturm heraufzieht. Und er ist in dem Boot eingeschlafen, obwohl er wusste, dass dieser Sturm kommt. Er hat seine Jünger trotz des Sturmes aufgefordert, an das andere Ufer zu fahren. Er weiß auch, dass Stürme auf uns warten, wenn wir mit ihm unterwegs sind, aber er wird sie nicht alle verhindern und er wird sie nicht alle sofort stillen. Vielleicht sind diese Stürme viel kostbarer für uns, als wir denken. Jesus möchte, dass wir lernen, ihm bedingungslos zu vertrauen, damit wir wachsen können und damit wir unsere Wurzeln nach ihm ausstrecken. Wenn ihr möchtet, lest mal dazu Jeremia 17. Da gibt es einen Text genau dazu. Er möchte, dass wir im Sturm herausfinden, wer Gott für uns ist und wie er für uns ist. Und dass wir dann etwas Kostbares erfahren, dass unsere Seele mitten im Sturm zur Ruhe kommen kann, weil sie sich bei Gott sicher und geborgen fühlt. Aber wie erfahren wir das? Wie finden wir Halt, wenn der Sturm einfach nicht mehr aufhört und so gewaltig ist, dass er droht, unser Boot aufs offene Meer hinauszutreiben, wo wir in Entmutigung und Verunsicherung abdriften, weil wir denken, dass Gott uns verlassen hat? Wie können wir mitten im Sturm zur Ruhe kommen? Wie können wir atmen, wenn ohne Pause neue Wellen anrollen und dieser Sturm und die Dunkelheit einfach kein Ende nehmen? Wir brauchen einen Anker, der das Boot hält. Wir brauchen den Anker, den Jesus hat, sodass er mitten im Sturm Ruhe finden konnte. Einen Hoffnungsanker für unsere Seele. Ein Hoffnungsanker bedeutet, dass mein Boot mit Gott verbunden ist. und dass ich vertraue, dass er auch mitten im schlimmsten Sturm die Kontrolle hat. Ich weiß, dass ich mitten im Sturm nicht mehr klar denken kann, dass meine Angst mich lähmt und dass lauter Lügen in meinen Kopf eindringen. Gott lässt dich gerade alleine. Dann ist es wichtig, dass ich mich daran erinnere, wer Gott für mich ist und wie er für mich ist. Es hilft mir, meinen Hoffnungsanker schon morgens auszuwerfen und mir ein Stück Erinnerung daran, wie Gott für mich ist, mit in den Tag zu nehmen, in die Dunkelheit, in die Stürme, die vielleicht vor mir liegen. Nimm dir etwas mit, das dich am meisten berührt und das dich vor Gott auf die Knie gehen lässt. Denke an den Sternenhimmel, einen Blauwal im Ozean oder einen Schmetterling, an die bunten Herbstblätter oder die hilflosen kleinen Springschwänze, an Vaterhände, die deine kleinen Hände halten, an Vaterarme, in denen du sicher und geborgen bist. Denke an den schmutzigen Stall in Bethlehem, an die Gnade, die deinen Schmerz am Kreuz ertragen hat, an die Gnade und die Liebe, die für dich ins Grab gegangen sind. Ruf dir irgendwas davon in Erinnerung und sage dir mitten im Sturm, das ist der Gott, an den ich glaube. Das ist der Gott, der immer noch auf dem Thron sitzt und die Kontrolle hat. Und ich bin sein geliebtes Kind. Soll ich euch verraten, was ich mitten im Sturm heraushole und den Lügen entgegenstrecke, die mir sagen wollen, dass Gott mich gerade allein lässt und dass ich ihm egal bin? Es ist das Bild eines Florfliegenbabys. Florfliegen sind diese filigranen grünen Fliegen, die wir manchmal jetzt im Winter bei uns im Haus finden. Es ist das Bild eines Florfliegenbabys, an das Gott so liebevoll gedacht hat, dass er ihm eine winzig kleine Säge mit in sein Ei gegeben hat, damit es ausschlüpfen kann. Was gibt er dir und mir wohl aus tiefer Liebe mit in unseren Sturm hinein, damit wir sicher und stärker als vorher wieder hinauskommen können? Ich würde gerne mit euch beten und bitte euch dazu aufzustehen. Herr, manchmal kichere ich ungläubig in meinem Zelt vor mich hin, weil ich mir einfach nicht vorstellen kann, wie du diese Probleme in meinem Leben lösen willst. Ich lasse mich viel zu schnell entmutigen und dann stehe ich da mit geballten Fäusten und bin zornig auf dich, weil ich denke, wie kannst du mir das jetzt auch noch zumuten? Viel zu schnell vergesse ich, was ich mit dir erlebt habe und wer du für mich bist. Du bist ein allmächtiger Gott, der Schöpfer des Universums, der voller Liebe und Fürsorge für die Allerkleinsten und die Schwächsten in dieser Welt ist. Du bist ein Vater, der voller Sehnsucht in seinem Blick vor mir steht und mich in seine Arme schließt und der für mich aus lauter Liebe ans Kreuz gegangen ist und der ganz sicher bei mir im Sturm ist und mich durch die Dunkelheit und die Wellen und den Wind ans andere Ufer führt. Herr, ich möchte jeden Tag meinen Hoffnungsanker bei dir auswerfen, denn nur bei dir kommt meine Seele zur Ruhe und kann Frieden finden. Amen.